NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Britta von Lucke. Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir haben wieder jede Menge tolle Geschichten für Sie. Wir stellen Ihnen zum Beispiel ein Buch für Bücherverliebte vor, mit den schönsten Orten, an denen Sie Bücher finden und lesen können. Und die Osnabrücker Musikwissenschaftlerin Christine Oeser hat zum ersten Mal Liedersammlungen aus dem KZ Buchenwald systematisch untersucht und hat berührende Geschichten entdeckt. Das alles in dieser halben Stunde hier bei uns. Hier ist der Kulturspiegel am Dienstagabend. Ja, nur wenige Kilometer von Weimar entfernt ließ die SS 1937 das Konzentrationslager Buchenwald bauen. Die Osnabrücker Musikwissenschaftlerin Christine Oeser hat jetzt zum ersten Mal Liedersammlungen aus diesem KZ systematisch untersucht. Die Lieder erzählen vom Lageralltag und der Hoffnung auf ein normales Leben. Anna Niere berichtet.
Oh, Buchenwald, ich kann dich nicht vergessen, weil du mein Schicksal bist.
Das Buchenwald-Lied ist eines der Lieder, die KZ-Gefangene auf Befehl der SS singen mussten. Das Musizieren im Lager stand stets in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite musste gesungen werden und auf der anderen Seite wurde im Geheimen gesungen. Die Musik erfüllte viele Funktionen im KZ. Für die Gefangenen war sie eine Form der Bewältigung, ein Hoffnungsschimmer in einer schier aussichtslosen Situation. Dabei ging es in vielen Liedern nicht um das Lagerleben. Meist waren es Melodien und Gesänge aus dem Alltag. Wovon handelten die Lieder? Christine Oeser sagt dazu:
Die Liedthemen sind natürlich mit den Genres verbunden. Wir finden viele Volkslieder, entsprechend viele Lieder, die sich mit Natur oder mit Liebe beschäftigen, aber auch Soldaten- und Partisanenlieder, die über kämpferische Auseinandersetzungen singen.
Aufnahmen von damals gibt es nicht. Wie die Lieder klingen könnten, haben 2022 Osnabrücker Musiker nachempfunden. Dieses Lied heißt Krieg Tango, übersetzt aus dem Polnischen. Doch wer waren eigentlich die Personen, die diese Lieder komponiert haben? Die Musikwissenschaftlerin hat sich auf die Suche gemacht.
So habe ich zum Beispiel Kontakt zu der Familie von Kazimierz Stymiński aufgenommen, einem polnischen Bergbauingenieur, der ein leidenschaftlicher Pianist war und Akkordeonist, der für sich selbst die Musik als ein Überlebensmittel seiner Lagerhaft bezeichnet hat.
Unter Dielen in der Pathologiebaracke oder bei der Evakuierung mitgeschmuggelt. So überlebten die Liedsammlungen das Konzentrationslager Buchenwald.
Ich glaube, dass man letztlich durch diese Zeugnisse nicht unbedingt neue Erkenntnisse im Sinne von, wie sich der Lageralltag gestaltet und so weiter, gewinnen kann. Also das Lagerleben ist ja gut erforscht. Die Liedsammlungen bieten Einblicke in das Erleben und die Bewältigung des Lageralltags mithilfe von Musik. Das ist der entscheidende Punkt.
Wie haben die KZ-Insassen das Lager erlebt? Genau das kann man in den Liedern hören. Egal, ob es um körperliche, psychische oder zwischenmenschliche Probleme ging, die Liedsammlungen haben beim Verarbeiten geholfen.
Und im Zuge meiner Forschung konnte eine Sammlung wiederentdeckt werden, als Original in Tschechien. Das war wirklich sehr schön im Privatbesitz der Familie. Eine 300-seitige Sammlung mit Illustrationen, mit Fotografien, mit Liedern in verschiedenen Sprachen.
7 Liedsammlungen aus Buchenwald hat Oeser insgesamt untersucht. Die meisten in osteuropäischen Sprachen wie Polnisch oder Russisch. Dabei hat die Musikwissenschaftlerin jedes Lied transkribiert und auch übersetzen lassen, wenn es nicht auf Deutsch war. Trotzdem sei die Musikforschung in der Aufarbeitung von KZ-Liedern gerade erst in den Anfängen, so Oeser.
Die Lieder sind noch nicht vollständig der Öffentlichkeit zugänglich. Meist finden wir originale Autographe aus den Archiven, aber es gibt wirklich wenige Möglichkeiten, an diese Lieder heranzukommen oder es gibt wenig Veröffentlichungen in diesem Bereich.
Ein Liederbuch möchte Christine Oeser noch veröffentlichen, mit genau den Liedern, die sie monatelang untersucht hat. Ihr Beitrag zur Erinnerungskultur.
Einen schönen Abend mit uns hier in NDR 1 Niedersachsen mit dem Kulturspiegel. Und bei uns geht es jetzt um Bücher über Bücher. Also Bücher, die die Liebe zur Literatur und zum Lesen feiern. Oder Reiseführer für Bücherliebhaber. Zum Beispiel das Buch Deutschland für Buchverliebte. Der Untertitel verspricht eine Reise zu den schönsten Buchhandlungen, Büchercafés, Antiquariaten und mehr. Also da sind wir gespannt. Jens Büchsemann hat sich auf diese Reise begeben.
Selbst für leidenschaftliche Vielleser dürften einige der hier erwähnten Orte unbekannt sein. Etwa die Bücherkirche in Axien, einem 400-Seelendorf in Sachsen-Anhalt. Oder ganz weltlich die Wirtshausbibliothek im brandenburgischen Flemmingsdorf. Zitat, geöffnet, solange der Bierhahn läuft. In Troisdorf bei Bonn gibt es ein Museum nur für Bilderbücher. Im ostfriesischen Jever eines nur für Krimis. Und das Düsseldorfer Görres-Gymnasium gilt wegen seines wunderlichen Bücherturms als deutsches Hogwarts. Deutschland für Buchverliebte ist ein Reiseführer, der mit hunderten Fotos, Adressen und Geheimtipps dazu verführt, die heimische Schmökerstube zu verlassen, sich auf den Weg zu machen, etwa in die Altstadt von Görlitz und dort in die prachtvolle Bibliothek der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften mit uralten hölzernen Kammern und Gängen voller lederner Buchrücken. Oder in die Bibliothek der fürstlichen Abtei zu Amorbach im Odenwald. Schneeweiße, reich verzierte Regale, über denen sich ein barockes Deckenfresko wölbt. Aber das Buch feiert nicht nur die historischen Tempel der Bücherverehrung, sondern auch die geheimen Plätze verschrobener Büchersammler und Antiquariate. Wie das Haus der Bücher in Bremen, dessen labyrinthische Gänge zusammengerechnet 8,4 Regalkilometer messen. Da ist, neben einem raffinierten Ordnungsprinzip, die Selbstdisziplin des Antiquars gefordert.
Man darf, wenn man jetzt ein Antiquariat betreibt, nicht selber Sammler sein. Da macht man sich selbst das Geschäft kaputt.
Sagt Rainer de Haan, der zusammen mit seiner Frau geschätzt 150.000 Bücher anbietet, auch online, für die sich mehr jüngere als ältere Käufer und Leserinnen interessieren, sagt der Buchhändler, denn viel zu schnell verschwinden Bücher wieder aus den Verlagsprogrammen, die gerade noch im Feuilleton besprochen wurden. Hier in Bremen stehen sie in den Excel-Tabellen vom Haus der Bücher. Für online hat Martin Westcott gar keine Zeit. Der ehemalige Pastor sah gleich nach der Wende in Leipzig eine Müllkippe voller Bücher aus DDR-Produktion. 1991 holt er sie in seine Bücherburg im niedersächsischen Katlenburg bei Northeim. Hunderttausende sind das, ganze Lastwagenladungen. Als er im Müll Stefan Heims Essaysammlung »Stalin verlässt den Raum« findet, ein ganz wichtiges Buch in der Wendezeit, rettet er nicht einfach Bücher, sondern schreibt seitdem die deutsch-deutsche Literaturgeschichte neu.
Diese Fantasie, eben etwas Neues zu entdecken und eben den Text auch ernst zu nehmen, was ich eben als Theologe auch gelernt habe, das müssen wir uns bewahren. Und da kann uns nur der Lexikoneffekt eben weiterhelfen. Weil das ein Suchen ist, wo man unter Umständen auch mal etwas findet, was man eigentlich nicht gesucht hat, was einen aber ungemein bereichert.
Toll an diesem Buch ist, dass es auch die modernen Seiten der Gutenberg-Galaxis abbildet. Wie in Stuttgart, wo die klare Architektur der Stadtbibliothek am Mailänder Platz als weiße Kulturkathedrale gepriesen wird. Oder der futuristisch geschwungene Turm des Medienzentrums der Uni Cottbus als psychedelischer Informationsspeicher. Dieser Reiseführer lädt mit seinen Fotografien und knappen Texten zu Expeditionen in eine Welt der Buchstaben und des feinen Papiers, an Orte zum Stöbern und Staunen. Er ist ein Buch über Bücher für echte Bücherwürmer.
Ja, also Sie hören's, Jens Büchsemann ist ziemlich angetan vom Bildband Deutschland für Buchverliebte. Das Buch ist im Münchner Bruckmann Verlag erschienen und kostet 24,99 Euro. Und ein paar dieser schönen Bücherorte können Sie sich auch auf unserer Webseite angucken, ndr.de/kultur. Hier ist der Kulturspiegel am Dienstagabend. Tommy Goertz kommt gebürtig aus Erlangen und ist erfolgreicher Krimi-Autor. Mit dem Krimi Meier hat er eine fränkische moderne Variante des Grafen von Monte Cristo geschaffen. Aber man muss sagen, Tommy Goertz kann ja nicht nur Krimis, sondern auch Romane. Sein zweiter ist gerade rausgekommen und heißt Im Schnee. Jens Büchsemann über unser NDR-Buch des Monats.
Schon das Buchcover strahlt diese Ruhe aus und zieht uns in die Geschichte hinein. Abgebildet sind ein paar Hütten, ein tief verschneites Dorf in den Bergen. Man ahnt die Stille, die richtiger Schnee, ganz so wie früher, über die Menschen bringen kann. Und so wie diese wenigen Pinselstriche Atmosphäre schaffen, findet Tommy Goertz eine Sprache, deren Ökonomie sich schon in den 7 ersten Sätzen dieses Romans erschließt.
Unter den Apfelbäumen lag Schnee. Der Max stand am Fenster und sah hinaus in den Garten. Es war längst Vormittag. Er hatte seinen Küchenherd eingeschürt, sich einen Kaffee gemacht und jetzt war nichts mehr zu tun. Es schneite und er musste nicht nach draußen, er hatte alles und niemand wartete auf ihn. Es hätte ein so schöner Tag werden können.
Bei diesem Cliffhanger-Satz blitzt der Krimi-Autor durch, der Tommy Goertz in seinem früheren Schriftstellerleben war. Sparsamkeit und Dichte gleichermaßen. Es ist hohe Kunst, wie uns der Autor in das fiktive Dorf mit dem Namen Austal zieht. Wenige Personen, die Enge des Dorfs, der kurze Zeitraum von 7 Tagen, der auf nur 170 Seiten ganz unaufgeregt einfach so erzählt wird. Von Äpfeln zum Beispiel, die in diesem Roman, wie auch der Schnee, uns diese Menschen im Dorf näher bringen.
Später zerteilte er einen Apfel. Aß ihn langsam, Schnitz für Schnitz, sah auf seine faltigen Hände und dachte an den Wenzels Schorsch, denn der Apfel war ein Martini. Vielleicht gab er ihm einen davon mit ins Grab und einen rheinischen Krummstiel mit dazu.
Schnitz für Schnitz spüren wir die Zeit verstreichen in einer längst vergessenen Langsamkeit, einer Ruhe für die, die ruhig und schwer fallenden Schneeflocken das intensive Bild in grau-weiß-nebligen Farben liefert. Als die Totenglocke im Dorf erklingt, ahnt Max, dass wohl sein lebenslanger Freund, der Schorsch, gestorben ist und bricht auf, um zu erfahren, wann die Totenwache beginnt. Im Dorf wird nicht telefoniert, höchstens beim Stangelwirt, wo der Apparat an der Wand hängt und die Glocke draußen am Hof anschlägt, damit jeder es hören kann. Am Tag sitzen die Männer aus dem Dorf beim Toten, denn sie müssen am Morgen wieder arbeiten gehen. Die Frauen sitzen spätabends und nachts beim aufgebahrten Schorsch. Nur der alte Max darf bei ihnen bleiben.
Der Schorsch hatte es schon richtig gemacht. Er war einfach gestorben. Hatte sich hingelegt und Schluss. Max öffnete die Augen und nickte dem Toten zu. Ob er das auch so schaffen würde? Er knetete seine Finger, bewegte seinen Unterkiefer und schluckte.
Auch hier deutet Tommy Goertz nur an, wie tief die Trauer bei Max wohl ist. Vielleicht die Ahnung vom eigenen Ende. Dabei hält der am Krimi geübte Autor in der Stille unter dem Schnee die Spannung, ob wir als Leser den Max wohl bis zum Ende begleiten werden. Denn da ist noch der geheimnisvolle Fremde aus der Stadt. Ein Wanderer, dem auch Max auf den letzten Seiten wieder begegnen wird. Dessen Rolle hat etwas, das wie im Film auf das Ende dieses Romans zuläuft, eines Romans, der für Leser ein schieres Glück ist, weil er das Leben feiert, auch wenn so viel vom Tod die Rede ist.
Dankeschön, Jens Büchsemann, über unser NDR-Buch des Monats. Das heißt Im Schnee und kommt von Tommy Goertz, wenn Sie es auch lesen wollen. Das Buch ist im Münchner Piper Verlag erschienen, hat 175 Seiten und kostet 22 Euro. Mit Britta von Lucke. Schönen guten Abend. Ja, in dieser halben Stunde nehmen wir Sie mit zum A Cappella Festival im Pumpwerk in Wilhelmshaven. Wir haben den neuen Roman von Bestseller-Autorin Jojo Moyes und wir gucken, wie Astronauten ticken. Das alles hier bei uns in der nächsten halben Stunde. Hier ist der Kulturspiegel am Dienstagabend. Wir nehmen Sie jetzt mit nach Wilhelmshaven zum A Cappella Festival im Pumpwerk. Und da gibt es alles. Solokünstler, Chöre, reine Frauentruppen oder Männerquintett. Alle singen sie A Cappella, also ohne irgendeine begleitende Band. Insgesamt gibt es in diesem Jahr 9 Konzerte. und zwar bis in den November hinein. Und Jutta Pschigoda stellt uns jetzt das neue Programm vor und den ersten Auftritt. Und da gibt es viel Lalilu.
Das Comedy-Quartett Lalilu aus Hamburg sorgte gleich für einen großartigen Auftakt beim A Cappella-Festival in Wilhelmshaven. Die vier bringen mitreißende Hits aus Rock und Pop auf die Bühne, teils herrlich verulgt und dazu musikalisch untermaltes Kabarett. Das ist die Stammwürze der Hanseaten. Und dabei ist auch der eigene Bandname Lalilu durchaus wandelbar im Einsatz. Jan, Tobi, Sanna und Frank feiern in diesem Jahr bereits das 30. Bühnenjubiläum von Lalilu. Dementsprechend breit gefächert ist die Auswahl aus ihren Programmen. Quasi ein Best-of gab es an diesem Abend. Große Oper können sie natürlich auch, wenn auch leicht abgewandelt für ein jüngeres Zielpublikum.
Der Kopf tut weh, die Beine auch. Ich habe heute so ein Grummeln im Bad. Aber scheiß drauf, alles ist nur.
Lalilu wurde 1995 als Studentenquartett für eine Semesterparty gegründet, erinnert sich Jan, der Tenor.
Ich bin ein super Urgestein. Damals an der Hamburger Musikhochschule haben wir uns in einem Semester für ein Semesterkonzert 3 Stücke ausgedacht. Und das war so erfolgreich, dass wir hinterher gesagt haben, wir machen daraus eine Band. Nur von dieser einen Party. Wir sind eigentlich ein Partyscherz. So muss man es wirklich sagen. Partygag.
Seither tingeln Lalilu erfolgreich durchs ganze Land. Aber sie singen nicht nur. Manchmal dient ihnen sogar der eigene Reisekoffer als Perkussionstrommel.
Moin Boys! Moin Boys!
Im Pumpwerk sind Lalilu zuletzt 2009 aufgetreten. Schon eine ganze Weile her, aber es gefällt ihnen hier. Mezzosopran Sanna schwärmt von der ganz besonderen Atmosphäre.
Und ich meine auch zu spüren, dass die Leute hier total zu Hause sind. So, dass es die haben die Location total ins Herz geschlossen und das spürt man. Das ist so klein und vielleicht ein bisschen wie ein Wohnzimmer. Irgendwie sowas schwingt da auch mit.
Das A Cappella Festival hat darin ebenfalls seinen festen Platz. Organisiert wurde die 28. Ausgabe erstmals von Fabienne Heu. Wie ihrem Vorgänger Helmut Bär ist auch ihr die Mischung dabei wichtig. Gesangskunst, nur mit der Stimme, aber in allen Variationen soll es sein. Von Pop über Rock bis hin zu Jazz und Swing ist alles dabei.
Mir war es wichtig, dass wir eine Vielfalt haben, also dass für jeden Geschmack wirklich irgendwie was dabei ist. Und ich glaube, da haben wir jetzt eine gute Auswahl getroffen. Also es geht wirklich von Pop und Comedy bis hin zu Jazz und Rock. Also ich glaube, da wird jeder was finden, was ihm gefällt.
So widmen sich etwa im April Rock 4 der Musik und der legendären Rockgruppe Queen. A Night at the Opera heißt deren Programm, 50 Jahre nachdem Bohemian Rhapsody entstanden ist. Aber es kommen laut Festivalleiterin Heu auch wieder neue Gesangskünstlerinnen und Künstler übers Jahr nach Wilhelmshaven.
Genau, wir haben dieses Jahr 3 neue Bands mit dabei. Einmal Allegria, das ist eine reine Frauenband. Dann haben wir Vocaldente mit dabei, die entführen die Gäste in die Welt der 20er. Und auch mit dabei ist eine Band aus Wien, das wird super heißen die.
Lalilu haben auf alle Fälle schon mal das Wilhelmshavener Publikum begeistert. Am Ende tobte der Saal nach einem herrlich anarchischen Abend mit dem Comedy-Quartett.
Ja, und dann können wir gleich auf den nächsten Termin gucken. Das ist der 16. Februar. Da kommt Martin O. mit Superlupa. Also Superlupa, das ist eine Soundmaschine, mit der er sich, das Publikum und die Geräusche dupliziert. Ich glaube, das wird sehr unterhaltsam.
Musik.
Der Dienstagabend, Sie hören den Kulturspiegel. Jojo Moyes hat es wieder getan. Die weltbekannte Autorin hat nämlich wieder einen dicken Roman geschrieben, der wieder sofort zum Bestseller geworden ist. Zwischen Ende und Anfang heißt das Buch und unser Bücherpodcast Eat, Read, Sleep mit Jan Ehlert und Daniel Kaiser hat diesen Roman in die Mangel genommen. Daniel, erzähl mal, wie gut ist denn das neue Moyes Buch?
Also ich finde richtig gut. Ich musste oft lachen. Das hatte so wunderbare Rom-Com-Vibes, also wie bei einer Romantic Comedy aus dem Kino. Es geht um Laila. Ihr Mann trennt sich von ihr, lässt sie da mit zwei Kindern sitzen und er verliebt sich neu, wird wieder Vater. Ich sag mal, Stich ins Herz. Und dann hatte Laila noch kurz vor der Trennung ausgerechnet einen Beziehungsratgeber geschrieben, also öffentliche Demütigung vom Feinsten. Und jetzt sucht sie einen Neuanfang. Auch mit ersten Vorsicht Schritten wieder in der Erotikabteilung und beim Techtelmechtel stellt sie plötzlich fest, dass sie keine fancy Unterwäsche trägt, sondern nur den Baumwollslip aus dem Fünferpack von Marks und Spencer. Das trifft schon meinen Witznerv, muss ich sagen. Also das ist null weinerlich, sondern es strotzt vor Lebendigkeit, vor Lebensfreude, vor Witz und Charme. Und nach langer Abwesenheit steht dann auch noch plötzlich ihr Vater vor der Tür, früher mal erfolgreicher Schauspieler, so eine Art Captain Kirk-Darsteller, jetzt aber arbeitslos und der bringt alles durcheinander. Herrlich. Ich fand das sehr unterhaltsam, so richtig was für die Gemütlich-Couch, ohne Gefahr allzu großer Erschütterungen. Ich finde, Jojo Moyes, die kann das einfach gut unterhalten.
Ja, der Baumwollslip gegen Liebeskummer auch sehr schön. Also, das Buch von Jojo Moyes heißt Zwischen Ende und Anfang, ist im Wunderlich Verlag erschienen, hat 528 Seiten und kostet 26 Euro. Und mehr Büchertipps gibt es auch in der neuen Folge von unserem Podcast Eat, Read, Sleep. Überall, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Wie ticken eigentlich Astronauten? Das erzählt ein neuer Roman, über den gerade viel gesprochen wird. Die Kritiker sind begeistert, die Leser auch. Umlaufbahnen heißt das Buch von Samantha Harvey und ist jetzt auch Thema in unserem Bücherpodcast Eat, Read, Sleep mit Jan Ehlert und Daniel Kaiser. Daniel, erzähl mal, was ist das für ein Buch?
Ja, wir schauen da rein in die Köpfe von 6 Astronauten und Kosmonauten, die hocken in einer internationalen Raumstation und fliegen um die Erde rum. High Speed, also umkreisen die Erde in 90 Minuten 16 Mal in 24 Stunden. Und Schwerkraft und Zeitempfinden sind da außer Kraft gesetzt. Und sie sehen da von oben den blauen Planeten, ganz friedlich, ohne Grenzen, wie unberührt. Und erst nachts sieht man dann die Spuren des Menschen, wenn nämlich die Lichter angehen. Und sie beobachten von oben Wolken, die zu einem Taifun werden. Und wir zoomen rein dann in Menschengeschichten auf der Erde und schauen in die Biografien der Astronauten. Ich sag mal so, es passiert nicht so wahnsinnig viel in dem Buch. Es ist jetzt kein Star Trek-Roman oder so, aber mich hat das Buch trotzdem begeistert. Dieser Blick darauf, wie verletzlich der Mensch ist, wie verletzlich die Welt ist, wie schön die Welt eigentlich sein könnte. Und man erfährt ganz viel über Raumfahrt. Also ich finde schon, das ist ein Buch zum Abheben.
Hat er doch schön gesagt. Dankeschön, Daniel Kaiser. Ja, und wenn Sie auch mal reinschnuppern wollen, das Buch von Samantha Harvey heißt Umlaufbahnen, ist bei DTV erschienen, hat 224 Seiten und kostet 22 Euro. Ja, und das war der Kulturspiegel am Dienstagabend. Ich hoffe, Sie hatten auch ein bisschen Spaß, haben viele neue gute Ideen bekommen. Ich bin Britta von Lucke, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und eine tolle Woche mit ganz viel Kultur.